der Literaturbrunch mit Klaus.
Sie hören heute im Literaturbrunch zwei Erzählungen von Guy de Maupassant. Zunächst die Taufe. Es liest Klaus Reibisch. Vor der Tür des Bauernhofes warteten die Männer im Sonntagsstaat. Die Maisonne bestrahlte hell die blühenden Apfelbäume, deren duftendes Rund wie ein großes, weiß-rosa Blumendach den ganzen Hof beschattete. Immerfort streuten sie einen Schnee von Blüten umher, der sich flatternd in das hohe Gras senkte, wo der Löwenzahn flammend blühte und blutrot der Mond. Auf dem Miste schlummerte ein Mutterschwein mit mächtigem Leib und dicken Sitzen, während sich eine Anzahl kleiner Schweinchen mit ihren wie ein Strick zusammengerollten Schwänzchen darum herumtrieb. Plötzlich fing hinter den Bäumen, die die Höfe umstanden, die Kirchenglocke an zu läuten. Ihre eherne Stimme tönte leise von weit her zum lachenden Himmel empor. Schwalben schossen pfeilschnell durch den blauen Raum zwischen den großen, regungslos zum Himmel ragenden Buchen. Ab und zu mischte sich Stallgeruch mit dem süßen, linden Duft der Apfelblüten. Einer der Männer, die vor der Türe standen, drehte sich zum Hause um und rief: »Na, Melina, nun mach mal schnell, es bimmelt schon!« Der große Bauer, den die Feldarbeit noch nicht den Rücken gebogen, mochte 30 Jahre zählen. Ein alter Mann, sein Vater, knorrig wie ein Eichenstamm, mit dicken Handgelenken und krummen Beinen, meinte: »Das Weibzeugs ist nie fertig!« Die beiden anderen Söhne des Alten fingen an zu lachen. Und der eine sagte, indem er sich zum ältesten Bruder wandte, der vorhin gerufen: »Käse nur lieber holen, Polit, sonst kommen sie vor Mittag nicht runter.« Der junge Mann trat in sein Haus. Ein Entenschwarm neben dem Bauern fuhr schnatternd, mit den Flügeln schlagend, auseinander. Dann watschelten die Tiere mit ihrem langsamen, wackelnden Gange dem Teiche zu. In der offen gebliebenen Türe erschien eine dicke Frau mit einem Kinde von 8 Wochen auf dem Arm. Die weißen Bänder ihrer hohen Haube hingen hinten herab auf ihr feurig rotes Schultertuch. Das Kind ruhte in weißes Linnen gehüllt auf dem Arm der Wärterin. Nun trat die Mutter heraus, von ihrem Manne geführt. Frisch, strahlend, kaum 18 Jahre alt. Ihnen folgten die beiden Großmütter, welk wie alte Äpfel, müde und verbraucht von langer, schwerer Arbeit. Die eine war Witwe. Sie nahm des Großvaters Arm, der vor der Türe stehen geblieben, und sie setzten sich hinter dem Kinde und der Hebamme an die Spitze des Zuges. Die übrigen Familienmitglieder folgten. Die Jüngsten trugen Tüten mit allerlei Süßigkeiten. Von drüben klang unausgesetzt die kleine Glocke, die, so laut sie konnte, das zarte Kindchen rief. Dorfjungen reihten sich längs des Weges auf. An den Zäunen und Hecken erschienen die Leute. Mägde blieben zwischen ihren beiden Milcheimern stehen, die sie an den Boden gesetzt, um dem Taufzuge zuzuschauen. Die Wärterin trug stolz ihre lebende Last und ging im Hohlwege zwischen den baumbepflanzten Böschungen vorsichtig in Pfützen aus dem Wege. Feierlich schritten die Alten hintendrein, ein wenig unordentlich. Dann kamen fröhlich die jungen Leute, als ob sie Lust hätten zu tanzen, und blickten die Mädchen an, die ihnen nachschauten. Vater und Mutter schritten feierlicher und ernster dahin, dem Kinde nach, das einst ihre Stelle einnehmen sollte, später im Leben, und das dereinst bestimmt war, ihren Namen, den Namen Dang Thü, der weit und breit bekannt war in der Gegend, fortzupflanzen. Nun kamen sie ins Freie und wählten den Weg durch die Felder, um den langen Umweg über die Chaussee zu vermeiden. Jetzt sah man die Kirche mit ihrem spitzen Turm. Gerade unter dem Schieferdach waren die Schalllöcher, und darin bewegte sich etwas schnell hin und her von einer Seite des schmalen Fensters zur anderen. Es war die Glocke, die noch immer läutete, die den Neugeborenen einlud, zum ersten Mal das Gotteshaus zu betreten. Hinter dem Zuge her lief ein Hund. Man warf ihm Süßigkeiten und er sprang lustig um die Leute. Die Kirchentür stand offen. Am Altar wartete der Priester, ein großer, hagerer, kräftiger, rothaariger Mann, auch ein Dankthü, ein Onkel des Kindes, ein weiterer Bruder des Vaters. Er gab seinem Neffen in der heiligen Taufe den Namen Prosper Cäsar. Als das Wasser des kleinen Stirne netzte, fing er an zu weinen. Nach beendigter Handlung wartete die Familie, bis der Pfarrer sein Chorhemd abgelegt. Dann setzte man sich wieder in Bewegung. Nun ging es schneller im Gedanken an das Essen. Ein großer Schwarm Kinder folgte, und jedes Mal, wenn man ihnen eine Handvoll Zuckersachen zuwarf, entstand ein fürchterliches Gedränge mit Prügeln und Haarausreißen, und auch der Hund mischte sich da rein, um etwas von den guten Dingen zu erwischen, eifriger noch als die Bengels, obgleich sie ihn bei Schwanz und Pfoten packten, um ihn zurückzuhalten. Die Wärterin war ein wenig müde und sagte zum Pfarrer, der neben ihr herging: »Wissen Sie was, Herr Pfarrer? Wenn sie es nicht ausmacht, dann möchten sie mal ihren Neffen auch ein klein bisschen nehmen, dass ich wieder gelenkig werde. Mir ist es so wie ein Krampf im Magen.« Der Pfarrer nahm das Kind, dessen weißes Kleid sich auf seinem schwarzen Priesterrock als großer leuchtender Fleck abzeichnete. Und da er nicht wusste, wie er die leichte Last eigentlich tragen und anfassen sollte, küsste er das Kind in halber Verlegenheit. Alle fingen an zu lachen, und eine der Großmütter fragte von Weitem: »Nun sag er mal, Pfarrer, tut dir ständig leid, dass du nie so einen Wurm haben kannst?« Der Pfarrer antwortete nicht. Er ging mit großen Schritten dahin, seine Augen auf die blauen Augen des Kindes geheftet, und die Lust kam ihn an, noch einmal die runden Bäckchen zu küssen. Er widerstand nicht mehr, hob es sich empor und gab ihm einen langen Kuss. Der Vater rief: »Na, Bruder Pfarrer, wenn du eins willst, brauchst du es nur zu sagen.« Und nun fing man an, Späße zu machen, wie es Landleute so tun. Sobald man bei Tische saß, brach die grobe, ländliche Heiterkeit los wie ein Ungewitter. Die beiden anderen Söhne standen auch im Begriffe, sich zu verheiraten. Ihre Bräute waren da, die nur für die Mahlzeit gekommen. Und die Gäste spielten fortwährend auf den Familienzuwachs an, den diese beiden neuen Ehen versprachen. Es fielen derbe, gepfefferte Worte, dass die Mädchen rot wurden und kicherten, und die Männer sich wanden vor Lachen. Sie schlugen mit der Faust auf den Tisch und brüllten dazu. Vater und Großvater waren unerschöpflich in zweideutigen Späßen. Die Mutter lächelte. Die Alten nahmen auch teil an der allgemeinen Freude und blieben derbe Redensarten nicht schuldig. Der Pfarrer, der solche Bauernfestlichkeiten kannte, sagte kein Wort. Er saß neben der Wärterin und kitzelte den kleinen Neffen mit den Fingerspitzen, um ihn zum Lachen zu bringen. Der Anblick dieses gebrechlichen, winzigen Wesens, das der Sohn seines Bruders war, schien ihn Wunder zu nehmen, als hätte er noch nie ein Kind gesehen. Er sah es nachdenklich an, mit träumerischem Ernste, mit einer Zärtlichkeit, die ihm im Herzen aufgestiegen, einer ihm sonst unbekannten, wundersamen Zärtlichkeit, die ihn ein wenig traurig stimmte. Er hörte nichts, er sah nichts, er betrachtete das Kind. Er hatte wieder Lust, es auf seine Knie zu nehmen, denn noch immer empfand er das süße Gefühl von vorhin in seinem Herzen, als er das Kind beim Rückwege von der Kirche getragen. Dieses kleine Menschenangesicht bewegte ihn wie ein unsagbares Wunder, an das er noch nie gedacht. Die Wärterin aß mit rotem Gesichte und leuchtenden Augen, und das Kind störte sie, weil es ihr Platz nahm am Tische. Da sagte der Pfarrer zu ihr: »Geben Sie es mir, ich habe keinen Hunger.« Und er nahm das Kind wieder auf seinen Schoß. Da versank alles um ihn herum, alles verschwand. Er hielt die Augen auf dieses rosige, rundige Gesichtchen geheftet. Und allmählich drang die Wärme des kleinen Körpers durch die Windel und durch das Tuch seines Priesterrockes, wärmte ihm die Knie und durchrieselte ihn wie eine leise, süße, keusche Liebkosung, wie etwas Köstliches, dass seine Augen feucht wurden. Der Lärm der Tafeln wurde immer stärker. Das Getöse störte das kleine Kind und es fing an zu weinen. Da rief eine Stimme: »Hör mal, Pfarrer, gib ihm doch zu trinken!« Eine Lachsalve durchbrauste den Raum. Aber die Mutter war aufgestanden, nahm ihren Sohn und trug ihn ins Nebenzimmer. Nach einigen Minuten kam sie zurück und erklärte, dass er ruhig in seiner Wiege schliefe. Die Mahlzeit ging weiter. Männer und Frauen begaben sich ab und zu auf den Hof, kamen dann zurück und setzten sich wieder an den Tisch. Fleisch, Gemüse, Apfelwein und Wein wurden verschlungen, füllten die Bäuche, ließen die Augen leuchten und setzten die Köpfe in Brand. Als es dunkel war, trank man Kaffee. Der Pfarrer war seit längerer Zeit verschwunden, ohne dass man seine Abwesenheit bemerkte. Endlich stand die junge Mutter auf, um nachzusehen, ob der Kleine noch immer schliefe. Jetzt war es dunkel geworden. Sie tastete sich in das Zimmer hinein mit vorgestreckten Armen, um an kein Möbel zu stoßen. Aber ein eigentümliches Geräusch ließ sie plötzlich stehen bleiben, und sie wich ganz erschrocken zurück. Irgendjemand hatte sich bewegt. Das wusste sie bestimmt. Bleich, zitternd, kehrte sie in das große Zimmer zurück und erzählte die Geschichte. Da standen die Männer lärmend und in ihrer Trunkenheit ein bedrohliches Wesen annehmend auf, und der Vater ging, eine Lampe in der Hand, voraus. Der Pfarrer kniete an der Wiege, die Stirn auf das Kissen gepresst, wo der Kopf des Kindes ruhte, und schluchzte laut. Es folgt nun von Guy de Maupassant die Erzählung im Wald. Der Bürgermeister wollte sich eben zum Mittagessen setzen, als man ihn meldete, der Feldhüter sei mit zwei Gefangenen auf dem Bürgermeisteramt. Sofort ging er hin. Und da erblickte er tatsächlich seinen Feldhüter, der kerzengerad dastand und mit strenger Amtsmiene ein Pärchen bejahrter Bürgersleute musterte. Der Mann, ein beleibter Herr mit roter Nase und weißen Haaren, sah niedergeschlagen drein, während die Frau, ein braves Weibchen im Sonntagsstaat, sehr rundlich, sehr gepolstert, mit schimmernden Wangen, den Vertreter der Obrigkeit, der die beiden festgenommen hatte, trotzig anschaute. Der Bürgermeister fragte: »Was gibt's denn?« Und der Feldhüter begann mit seiner Aussage. Er war morgens zur gewohnten Stunde aufgebrochen, um seinen Rundgang anzutreten. Er hatte draußen nichts Ungewöhnliches bemerkt, nur dass das Wetter schön war und der Weizen gut stand, als der Sohn des Brädels, der gerade seine Reben band, ihm zugerufen hatte: »Hey, Vater Ochtür, geht einmal an den Waldrand, beim ersten Gebüsch. Da findet ihr ein paar Turteltauben, die zusammen ihre 130 Jahre haben dürften.« Er war in die angegebene Richtung gegangen, er war in das Dickicht eingedrungen, und da hatte er Worte und Seufzer gehört, die ihn vermuten ließen, dass er Sittlichkeitsverbrecher auf frischer Tat ertappen würde. So war er denn auf Händen und Knien vorwärts gekrochen, wie um einen Wilddieb zu überraschen. Und er hatte das hier anwesende Paar erwischt, wie es sich gerade seinen Instinkten überließ. Der Bürgermeister betrachtete die Schuldigen verdutzt. Der Mann musste wohl seine 60 zählen und die Frau mindestens 55. Er begann mit dem Verhör und fragte zunächst den Mann, der mit so schwacher Stimme antwortete, dass man ihn kaum hörte: »Ihr Name?«
»Nicolas Borin.«
»Ihr Beruf?«
»Kurzwarenhändler, Rue de Martyr in Paris.«
»Und was haben Sie dort im Gehölz getan?« Der Kurzwarenhändler blieb stumm, den Kopf auf seinen dicken Bauch gesenkt, die Hände flach auf den Schenkeln. Der Bürgermeister fuhr fort: »Stellen Sie in Abrede, was der Vertreter der Gemeindebehörde aussagt?«
»Nein, Herr Bürgermeister.«
»Sie gestehen also?«
»Ja, Herr Bürgermeister.«
»Und was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen?«
»Nichts, Herr Bürgermeister.«
»Wo haben Sie Ihre Mitschuldige getroffen?«
»Sie ist meine Frau, Herr Bürgermeister.«
»Ihre Frau?«
»Ja, Herr Bürgermeister.«
»Also, Sie leben nicht zusammen in Paris?«
»Verzeihung, Herr Bürgermeister, natürlich leben wir zusammen.«
»Ja, dann sind Sie verrückt, vollkommen verrückt, mein Lieber, dass Sie sich draußen im Freien um 10 Uhr morgens derart erwischen lassen.«
Der Kurzwarenhändler schämte sich offenbar so, dass er den Tränen nahe war. Er murmelte:
»Sie ist, die es gewollt hat. Ich habe ihr gesagt, dass es dumm ist.
Wenn aber eine Frau etwas im Kopf hat, dann hat sie es nicht anderswo.«
Der Bürgermeister, der eine Vorliebe für gepfefferte Scherze hatte, lächelte und meinte: »In Ihrem Fall wäre es umgekehrt richtig. Sie wären nicht hier, wenn sie es nur im Kopf gehabt hätte.« Da packte den Kurzwarenhändler Borin die Wut und er wandte sich zu seiner Frau. »Siehst du, wohin du uns mit deiner Schwärmerei gebracht hast? Jetzt sitzen wir schön in der Patsche und wir kommen vors Gericht. Wir in unseren Jahren, wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit. Und wir werden den Laden schließen müssen, die Kundschaft verkaufen, in ein anderes Viertel ziehen. Nun sitzen wir schön in der Patsche.«
Da erhob sich Madame Borin, und ohne ihren Mann anzusehen, begann sie ihre Erklärungen, ohne Verlegenheit, ohne falsche Scham, fast ohne Zaudern. Mein Gott, Herr Bürgermeister, ich weiß wohl, dass wir lächerlich sind. Gestatten Sie mir aber bitte, dass ich meine Sache vertrete wie ein Advokat oder vielmehr wie eine arme Frau. Und ich hoffe, dass Sie uns heimschicken und uns die Schande einer gerichtlichen Verfolgung ersparen werden. Als ich jung war, habe ich eines Sonntags hier in der Gegend Monsieur Borin kennengelernt. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Von Zeit zu Zeit verbrachte ich die Sonntage hier mit einer Freundin, Rose Levesque, mit der ich in der Rue Pigalle wohnte. Rose hatte einen Freund, ich nicht. Er war's, der uns hierher führte. Einmal, samstags, kündigte er mir lachend an, er werde morgen einen Kameraden mitbringen. Ich verstand sehr wohl, was er wollte. Aber ich erwiderte ihm, es sei ganz zwecklos. Ich war ein anständiges Mädchen, Herr Bürgermeister. Am nächsten Tag also begegneten wir am Bahnhof Monsieur Borin. Er hat damals recht gut ausgesehen. Aber ich war entschlossen, nicht nachzugeben. Und ich habe auch nicht nachgegeben. So kamen wir denn nach Besson. Das Wetter war herrlich, so ein Wetter, das einem das Herz kitzelt. Und ich, wenn's schön ist, jetzt genau so wie früher, ich werde zum Weinen dumm. Und wenn ich auf dem Land bin, verliere ich den Kopf. Das Grün, die Vögel, die singen, das Getreide, das sich im Wind wiegt, die Schwalben, die so rasch fliegen, der Geruch des Grases, die Mohnblumen, die Margeriten, all das macht mich schier verrückt. Das ist wie Champagner, wenn man ihn nicht gewöhnt ist. Das Wetter war also herrlich und mild und klar. Ein Wetter, das einem durch die Augen in den Leib dringt, wenn man es anschaut, und durch den Mund, wenn man atmet. Rose und Simon küssten sich jede Minute. Es hat mir schon etwas ausgemacht, wenn ich sie so sah. Monsieur Borin und ich, wir gingen hinter ihnen her und sprachen kaum ein Wort. Er sah schüchtern aus, der junge Mensch, und mir hat's gefallen, dass er so verlegen war. Und da kamen wir in das Wäldchen. Hier war's frisch wie in einem Bad, und wir setzten uns alle ins Gras. Rose und ihr Freund neckten mich, weil ich so streng dreinschaute. Sie verstehen doch, dass ich gar nicht anders konnte. Dann haben sie wieder mit dem Küssen angefangen und haben sich gar nicht geniert, als ob wir nicht da gewesen wären. Dann haben sie geflüstert. Dann sind sie aufgestanden und haben sich ins Gebüsch gedrückt, ohne ein Wort zu sagen. Stellen Sie sich vor, was ich da für eine alberne Rolle gespielt habe vor diesem jungen Menschen, den ich zum ersten Mal getroffen hatte. Ich war so wirr, als ich sie verschwinden sah, dass es mir Mut gemacht hatte und ich habe angefangen zu reden. Ich fragte ihn, was er war. Nun, er war Angestellter in einem Kurzwarengeschäft. So schwatzten wir eine Weile, und da wurde er unternehmungslustig, und er wollte sich gewisse Freiheiten erlauben. Aber ich habe ihm zurechtgewiesen, und sehr streng. Stimmt's, Monsieur Borin? Monsieur Borin sah verwirrt auf seine Füße hinunter und gab keine Antwort. Sie fuhr fort. Und da hat er begriffen, dass ich ein anständiges Mädchen war, und er fing an, mir ganz brav als Ehrenmann den Hof zu machen. Von dem Tag an ist er jeden Sonntag gekommen. Er war sehr verliebt in mich, Herr Bürgermeister. Und ich auch. Ich habe ihn lieb gehabt. Ja, wirklich, sehr lieb. Und er war damals auch ein hübscher Kerl. Nun, und im September heiratete er mich und wir haben unseren Laden in der Rue de Martyr aufgemacht. Jahrelang war es schwer, Herr Bürgermeister. Die Geschäfte gingen nicht und wir konnten uns keine Landpartien leisten. Und dann hatten wir auch die Gewohnheit verloren. Man hat andere Dinge im Kopf. Man denkt im Geschäftsleben mehr an die Kasse als an Liebelei. Nach und nach, ohne es zu merken, wurden wir alt, wurden gesetzte Leute, die nicht mehr an die Liebe denken. Man leidet nicht, solange man nicht merkt, dass es einem fehlt. Und dann, Herr Bürgermeister, sind die Geschäfte besser gegangen. Und wir mussten uns keine Sorgen um die Zukunft machen. Und da, sehen Sie, ich weiß nicht genau, was in mir vorging. Nein, wirklich, ich weiß es nicht. Da habe ich wieder angefangen zu träumen, wie ein kleines Schulmädchen. Der Anblick der Wagen mit Blumen, die man durch die Straßen zieht, das hat mich weinen gemacht. Der Duft der Veilchen besuchte mich in meinem Lehnstuhl hinter meiner Kasse und ließ mein Herz klopfen. Und da stand ich auf und ging zu meiner Schwelle, um das Blau des Himmels zwischen den Dächern anzuschauen. Wenn man in einer Gasse den Himmel sieht, so ist er wie ein Bach, wie ein langer Bach, der mit seinen Windungen durch Paris fließt. Und die Schwalben flitzen darin wie Fische. Es ist natürlich schrecklich dumm, so etwas in meinen Jahren. Aber was wollen Sie, Herr Bürgermeister? Wenn man sein ganzes Leben gearbeitet hat, kommt ein Augenblick, da man sich klar wird, dass man etwas anderes hätte tun können. Ja, und dann bedauert man. Ach ja, man bedauert. Denken Sie doch, dass ich 20 Jahre lang Küsse im Wald hätte kriegen können, wie die anderen. Ja, wie die anderen Frauen. Ich stellte mir vor, wie gut es sein müsste, unter den Blättern zu liegen und jemand lieb zu haben. Und ich dachte jeden Tag, jede Nacht daran. Ich träumte vom Vollmond auf dem Wasser, bis ich Lust hatte, hineinzuspringen. Anfangs wagte ich nicht, zu meinem Mann davon zu reden. Ich wusste wohl, er würde sich über mich lustig machen und mich zum Ladentisch und zu Faden und Nadeln zurückschicken. Und dann, offen gestanden, mein Mann konnte mich nicht mehr sehr verlocken. Aber wenn ich mich im Spiegel sah, verstand ich sehr gut, dass ich auch niemanden mehr verlocken konnte. Da fasste ich einen Entschluss und schlug ihm eine Landpartie vor, in die Gegend, wo wir uns kennengelernt hatten. Er war ganz ohne jeden Verdacht bereit, und so sind wir heute früh um 9 Uhr hier angekommen. Ich war völlig umgewandelt, als ich durch die Felder ging. Es altert nicht das Herz der Frauen. Und weiß Gott, ich habe meinen Mann nicht mehr gesehen, wie er ist, sondern wie er damals gewesen war. Das kann ich Ihnen schwören, Herr Bürgermeister. Wahr und wahrhaftig, ich war berauscht. Ich fing an, ihn zu küssen, und er war erstaunter, als wenn ich versucht hätte, ihn zu ermorden. »Du bist ja verrückt heute Morgen«, sagte er immer wieder. »Du bist ja ganz verrückt heute Morgen. Was fällt dir denn ein?« Aber ich hörte nicht auf ihn. Ich hörte nur auf mein Herz. Ich führte ihn in den Wald. Und so ist's gekommen. Ich habe die Wahrheit gesagt, Herr Bürgermeister. Die ganze Wahrheit. Der Bürgermeister war ein Mann von Herz. Er stand auf, lächelte und sagte, »Gehen Sie in Frieden, Madame, und sündigen Sie nicht mehr im Unterholz.« Sie hörten heute von Guy de Maupassant die Erzählung »Im Wald«. Es las Klaus Reibisch.